Deutschlandfunk Kultur plus 1.
Herzlich willkommen, ich bin Gesa Ufer und Sie hören den plus 1 Podcast. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber wenigstens hier in Berlin habe ich den Eindruck, dass Corona bei sehr vielen Menschen den Wunsch geweckt hat, dieser Stadt den Rücken zu kehren und sich irgendwo so an den Stadtrand oder sogar aufs Land zu verpieseln. Wie so ein Traum zum handfesten Albtraum werden kann, das erzählt uns jetzt mein Studiogast. Hallo, herzlich willkommen, Charlie Kowalczyk.
Hallo.
Charlie, du musst mal ganz kurz erzählen, weil wir noch nie miteinander zu tun hatten. Wo kommst du her? Du bist, glaube ich, hier aus der Region und arbeitest als Autor, der vor allem lange sozial interessante Geschichten recherchiert. Kann man das so fassen?
So kann man das ausdrucken.
Was sind denn so Themen, die dich umtreiben?
Einerseits, ich lasse mir gerne Geschichten von Menschen erzählen. Also Menschenschicksale interessieren mich. Aber ich arbeite an vielen investigativen Themen, zum Beispiel einfach, dass man eine Vorstellung kriegt, an Medikamentenversuchen, an psychisch Kranken, Menschen mit Behinderungen oder auch an Heimkindern. In meinem aktuellen Feature geht es um die Ausbeutung von osteuropäischen Arbeitskräften in Deutschland.
Wow, spannend. Aber diese Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, die hat hier vor der Haustür im Grunde stattgefunden und ist jetzt erstmal auch eine, die wahrscheinlich vielen von uns so passieren könnte.
So ist es. Es geht um Childa und ihre Familie.
Am meisten freue ich mich darauf, an einem großen Küchentisch zu sitzen und mit vielen Leuten zu plaudern.
Mit Childa bin ich seit 15 Jahren befreundet. Und seitdem sie kenne, hat sie diesen Traum, mit ganz vielen Leuten zusammenzuleben. Ihr Mann hat da Lust zu, hat den gleichen Traum. Die Kinder haben einen ganz anderen Blick darauf.
Also ich fände Umziehen generell doof. Aber dann mit dem Wohnprojekt ist dann ja nochmal eine größere Nummer. Und das fällt mir dann noch schwerer eigentlich.
In der Geschichte von Childa und ihrer Familie geht es vor allem darum, was es bedeutet, wenn man in eine Gemeinschaft zieht. Und was mich besonders dabei interessiert hat, wie die Familie die Entscheidung für ein Projekt meistert, für so ein Wohnprojekt. Mhm. Wie kann sie Alltag, Engagement für ein Wohnprojekt zusammenbringen? Schule, Arbeit, Baustelle und all diese Dinge. Und interessant fand ich aber auch, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familie, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Eltern zusammenkommen.
Interessant. Und sag mal, die haben dich dann einfach so mitmarschieren lassen? Wie hat denn das dann alles angefangen?
Ja, es hat eigentlich angefangen, dass ich diesen Wunsch hatte. Ich bin befreundet mit der ganzen Familie. Ich hatte den Wunsch, sie mit dem Mikrofon zu begleiten. Es ist ein längeres Projekt und sie hatten da auch Lust zu. Die Geschichte beginnt in der Potsdamer Wohnung. Dort lebt Childa seit einigen Jahren mit ihrem Mann Uwe und den beiden Söhnen Dario und Toni. Und dort entwickelte sich der Wunsch, sich mit Leuten für ein Wohnprojekt zusammenzuschließen.
Nach der Familienphase, nach einer Zeit merkt man dann auch, ach, das ist irgendwie auch zu eng. Weil ich eben auch lange in WGs gelebt habe und dann gesehen habe, das hat auch ganz viel Qualitäten. Und diese Kleinfamilien-Idylle, die geht einem dann auch manchmal wieder auf die Nerven.
Ja, Childa, ist das zu eng. Du kannst es hören irgendwie. Und es geht eigentlich nicht nur um diese Wohnung. Es geht überhaupt nicht um die Wohnungsgröße, sondern um familiäre Enge. Childa ist groß geworden in einer Pflegefamilie. Dort war es auch immer ein bisschen eng. Und als sie dann ausgezogen ist, dann ist sie in eine Frauen-WG gezogen und hat immer in Wohngemeinschaften gelebt, jahrelang. Sie hat ja nach dem Studium hat sie eine Ausbildung gemacht zur Atem-, Sprech- und Stimmtherapeutin, ihren Mann kennengelernt und mit 37, also relativ spät, ist sie dann noch Mutter geworden. Dann war das eine Familie, Vater, Mutter, Kind, klassisches Modell. Dann haben sie erstmal auch als Familie zusammengelebt. Aber nach ein paar Jahren entwickelte sich der Wunsch bei Childa wie auch bei Uwe, sich nach etwas anderem.
Mein so gern wollen hat ja auch damit zu tun, dass ich es auch für meine Kinder möchte, dass sie unterschiedliche Bezugspersonen haben, dass sie unterschiedliche Lebensläufe, Talente, all diese Dinge, die das menschliche Leben ausmachen, dass sie das erfahren und nicht nur in der Kleinfamilie.
Ja, nun ist der Childa und Uwe suchen jetzt ein großes Haus oder sie suchen Menschen, so viel gemeint, weil sie so viel Gemeinschaftsleben wollen wie möglich. Sie haben nach ein paar Jahren und wirklich vielen erfolglosen Versuchen mit anderen Menschen, haben sie endlich ein Haus gefunden, schließen sich die beiden einer Wohngenossenschaft an und mit dieser Genossenschaft finden sie ein Grundstück, um loszulegen. Ein altes Industriegelände in Werder an der Havel, einem Ort in Brandenburg.
Hübsche Gegend.
Und auch noch direkt an einem See. Also wirklich ein wunderschöner Ort. Nur die Kinder sind inzwischen 12 und 15 und haben wirklich von Anfang an null Bock auf ein Wohnprojekt. Das ist ein großer Streitpunkt in der Familie, ist der Wunsch der Eltern nach einer Gemeinschaftsküche. Aber sie hätten gern eine eigene Wohnung für sich und die Kinder, aber fänden es eben schön, wenn sie mit anderen Menschen die Küche teilen würden. Die Söhne aber, die haben da null Bock, die können sich damit nicht anfreunden.
Wenn ich Freunden davon erzähle, dann sage ich immer, ja, wir müssen zu 20 Leuten in einer Küche wohnen. Und dann denken die auch immer, oh Gott, du tust mir so leid.
Und ich habe dann persönlich Angst, dass ich irgendwie aufpassen muss, was ich so sage und man nicht einfach so, ohne nachzudenken, irgendwas in den Raum werfen kann. Wenn es dann so jeder mitkriegt, das ist nicht so angenehm oder dass ich halt so irgendwie halbnackt im Schlafanzug dann morgens mich hinsetze. Das geht dann irgendwie auch nicht mehr so richtig.
Schrecklich. Schon, also ich find's doof, ja. Die haben das schon mitgekriegt, dass ich da nicht so einverstanden war.
Wow, das klingt nach einer Menge Sprengstoff. Nochmal ganz doof nachgefragt, wie viele Leute wohnen denn da insgesamt in diesem Werk, in diesem Uferwerk? Schöner Name übrigens.
Ja, in dem Uferwerk wohnen 100 Erwachsene, 60 Kinder. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, das ist eine riesige Baustelle zu der Zeit gewesen. Irgendwie die großen, das sind große denkmalgeschützte Industriegebäude und die mussten zu Wohnungen umgebaut werden. Dazu kommen noch neue Häuser. Und die Gemeinschaftsküche, die teilen sie sich mit 20 Erwachsenen und Kindern. Das alles ist ein riesiges Gelände. Und die Söhne aber, die fühlen sich wohl in der Kleinfamilienidylle. Und sie haben auch absolut ganz andere Interessen als die Eltern. Die wollen leben in der Nähe ihrer Freunde. Die wollen morgens lange schlafen, um einen kurzen Schulweg zu haben. Und dann gibt es noch ein riesiges Problem am Anfang, das Geld. Nicht jeder kann sich leisten, in so ein Wohnprojekt zu ziehen, weil die Familie muss 50.000 Euro für diese als Genossenschaftseinlage einbringen. Weil letztendlich ist so ein Grundstückskauf, das ist ein denkmalgerechter Um- und Anbau von Wohnungen, das ist ein Millionenprojekt. Mhm. Und an dem müssen sich alle Genossinnen und Genossen beteiligen. Julia und Uwe haben dieses Geld nicht. Und deshalb müssen sie einen Kredit beantragen. Und ob sie diesen Kredit kriegen, wissen sie nicht.
Dieses ganze Thema, das Geld nicht zu haben und aber gerne da mitmachen zu wollen und auch eben Freunde zu sehen, die es aus diesen Gründen nicht machen und dann aber trotzdem zu sagen, komm, wir wollen es aber trotzdem versuchen. Und mit all den Widersprüchen, die damit auch verbunden sind, ja. Und warum mache ich das, warum machen andere das nicht und was unterscheidet uns da eigentlich?
Ja, sicher nicht ganz einfach. Und jetzt, so wie du das schilderst, sind die jetzt auch nicht so in der Festanstellung, dass so ein Kredit mal eben so ein Klacks wäre, ne?
Nein, das ist in der Tat ein Problem. Das ist wahnsinnig viel Geld und das müssen sie eben stemmen. Und sie erleben gleichzeitig, wie Freunde, durch die großen finanziellen Belastungen, die auf jedes Genossenschaftsmitglied zukommt, dass sie nicht in das Projekt eingestiegen sind oder gar wieder ausgestiegen sind. Und da denkt Zilda eben auch drüber nach. Wenn andere sich das antun, warum tun wir uns das an oder warum tue ich mir das an? Das sind die Zweifel. Das sind eine der Zweifel, mit denen sich Zilda beschäftigt. Aber sie bleibt dran und macht weiter und plant weiter, weil sie nicht viel Geld haben. Und das ist das wirklich Schwierige daran, zusätzlich Schwierige, müssen sie mit einer Wohnung vorlieb nehmen, die erstmal eher unattraktiv ist. Umgebaut wird ja eine alte Industrieanlage, ein ehemaliges Schaltgerätewerk. Und ihre Wohnung ist genau da, wo früher die Toiletten waren.
Und dann, als ich da reinkam, war das so, dass wir in den Klos gestanden haben. Und dann war das so dunkel da drin, dass ich erstmal völlig verzweifelt war. Vor allen Dingen, weil unser unser Wohnzimmer, also der größte Raum in der Wohnung, der schien mir sehr dunkel. Und dann war auch noch so ein verregneter Tag. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Ich habe auch geweint und ich war erstmal fix und fertig. Weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein.
Oh Gott, die Arme. Und wie haben da wohl die anderen reagiert? Die Kinder, die das ja sowieso schon schlimm fanden?
Ja, die waren natürlich auch geschockt. Aber ich habe mir diese Räume ja auch angeguckt. Die wirken schon am Anfang natürlich abstoßend. Es ist alles kaputt, es ist alles gefliest. Die Toiletten waren ja noch drin. Groß ist der Raum auch nicht für 4 Personen. Also die haben quasi in ihrer Wohnung, diese ganze Wohnung wäre 80 Quadratmeter. 3 Zimmer haben sie und die Kinder sind natürlich auch nicht begeistert.
Ich war ein bisschen geschockt, als ich das erste Mal in den Raum gesehen habe, weil letztendlich so vom Räumen das Zimmer davor größer ist, in dem ich war. Und man sich dann erstmal fragt, warum zieht man dann um? Also meine Eltern sind sehr viel mit diesem Projekt auch beschäftigt, wöchentlich. Und dann denkt man so erstmal kurz, ob es die Arbeit überhaupt wert ist dann.
Aha, da hört man aber schon den Baustellen-Sound. Das heißt, Sie haben es wahrgemacht.
Ja, Sie haben es wahrgemacht. Sie sind bereit, da hinzugehen und bauen. Und den Konflikt mit den Söhnen, da gehen Sie auch drauf ein. Die Söhne müssen das eben aushalten. Uccella betont es immer wieder, dass sie beide, also Uccella und Uwe, sind beide über 50. Und Jahre später hätten sie vielleicht nicht mehr diese Kraft, so ein Projekt mit anderen zu stemmen. Diesen Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen, den wollten sie unbedingt erfüllen, weil die Kinder ziehen irgendwann aus. Also hätten sie ein Recht, so Uccella, hätten sie ein Recht nach ihren Vorstellungen und die Kinder müssen da jetzt einfach durch.
Meine Mutter hat auch auf eine Karte geschrieben, naja, sie hat mir frohe Ostern gewünscht und dann, vielleicht wird es ja im Uferwerk doch noch ganz schön. Wir wissen ja, dass du da gar nicht so gerne hinziehst. Und dann war das nächste Thema da. Also so ganz locker, ja, okay, ich weiß ja, dass du es nicht so toll findest, aber du kannst halt nichts machen, tut mir leid.
Das ist die Sicht der Kinder, die eine völlig andere ist. Aber es ist nicht nur so, sie sind nicht die Einzigen, die Abstriche machen müssen und verzichten müssen.
Die Kinder, die jammern ja, die sagen ja, ihre Zimmer sind nicht groß genug. Ich muss ehrlich sagen, das ist völlig okay, was sie da an Wohnraum haben und damit können sie gut auskommen. Ich selber hätte gerne ein Zimmer mehr in Bezug auf meine Partnerschaft, aber wir können es uns eben einfach nicht leisten. Ich gehöre ja auch zu diesen Frauen, die da sehr drauf bestanden haben, aber ich lebe ja schon seit längerem so, dass ich kein eigenes Zimmer habe und ich habe auch schon gedacht, wenn es mal kriselt, dann kann ich bestimmt mal bei einer Freundin schlafen.
Eieiei, das klingt jetzt aber wirklich schon so von der Versuchsanordnung, so dass man nicht unbedingt optimistisch drauf schaut. Gerade wenn man sich in so eine riesige Gemeinschaft begibt, denkt man doch, dass so ein Rückzugsort eigentlich umso dringender notwendig wird. Und ich muss auch zugeben, so wie du das bis hierhin schilderst, dass das kein wirklich demokratisch ausgehandelter Prozess ist, der da in dieser Familie stattgefunden hat. Also wenn nur eine Person die so treibende Kraft ist und gut, von Uwe haben wir jetzt noch nicht viel gehört, aber die Kinder so dagegen sind, ich weiß nicht, ob das dann unter so einem guten Stern steht.
Natürlich hat Uwe genau das gleiche Interesse wie Uccella. Die Eltern und die Kinder, die unterscheiden sich mit ihrem Interesse. Mhm. Und die Kinder, ja, das ist manchmal so. Die müssen manchmal auch was schlucken.
Mhm, das stimmt.
Hast du denn eigentlich ein eigenes Zimmer?
Ich habe wenigstens so eine Art Arbeitszimmer, was wie so ein Appendix an unserer Wohnung dranhängt. Leider wird diese kleine Mini-Wohnung gerade wegen Eigenbedarf, geht die uns verlustig, aber ich weiß haargenau, dass ich sowas wirklich wieder brauche. Also sei es nur, dass ich mir sowas teile mit anderen, aber so ein Rückzugsort ist für mich eklatant wichtig. Und du?
Ich habe kein eigenes Zimmer und das ist tatsächlich schwierig. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz wichtige Entscheidung, ein eigenes Zimmer zu haben, einen Rückzugsort haben. Ich habe ein Büro. Und letztendlich ist das dann mein Rückzugsort.
Charlie, mich würde noch mal jetzt bei unserer Geschichte interessieren. Wir haben noch gar nicht so richtig viel von dem Uwe gehört. Wie trägt der denn eigentlich jetzt diese Entscheidung mit?
Na, Uwe trägt sie gar nicht mit, sondern Uwe war von vornherein genauso wie Uccella dafür, in ein Wohnprojekt zu ziehen. Der wollte das mit dem gleichen Engagement wie seine Frau. Und insofern war das eine gemeinschaftliche Entscheidung dieses Paares.
Und wie erlebt er jetzt hier diese ersten Anfänge, diesen Einzug, dieses Umbauen?
Ja, das ist ja in diesem Projekt so, dass ganz viel in Eigenarbeit der Genossenschaftsmitglieder gemacht werden muss, um die Kosten einigermaßen zu senken oder dass es nicht zu teuer wird, das Projekt. Und deswegen sind Uwe und Uccella sehr häufig im Uferwerk, an Wochenenden, an Abenden verbringen Kinder an Uwe deswegen meistens im Uferwerk.
Ich habe jetzt hier diese 80 Quadratmeter Decke verputzt und die haben schon ganz schön gezerrt. Also ich habe es jetzt ein bisschen im Rücken. Also zwischenzeitlich war es so, dass ich teilweise auch nicht mehr die Zähne putzen konnte, weil der Arm so weh tat, das Gelenk, dass ich den Arm nicht mehr hochgekriegt habe. Ja.
Was für ein Opfer.
Ja, also das war 2015, dieser Ton. Es war ein Jahr, nachdem es angefangen hat, als ich die beiden mal wieder auf der Baustelle besucht habe. Und Uwe sah da wirklich aus, als könne er nicht mehr. Mhm. Seit Monaten ist er nach seinen Schichten und er arbeitet selbst im Kinderheim. Also nach diesen 8 Stunden Kinderheim ist er dann auf die Baustelle gegangen für eine weitere Schicht. Ist natürlich eine riesige Belastung. Und dann kommt noch das Gefühl dazu, dass die beiden Kindern überhaupt nicht richtig Lust auf dieses Wohnprojekt haben.
Je älter sie werden, je stärker drücken sie auch ihrem Unbehagen aus. Und die liegen mir ja sehr am Herzen. Und dann ist es schon manchmal auch so, wenn das dann so ewig dauert und dann rennt man da dauernd zu Plänen und es ist so viel Arbeit und dann kann man da nicht einziehen und die Kinder werden älter. Und wenn die dann noch doll stöhnen, dann gibt es schon so auch Momente, wo ich zweifle.
Man muss sich vorstellen, es dreht sich nur noch ums Uferwerk und dann gleichzeitig die Arbeit zu leisten. Die kommen nicht dazu, Bücher zu lesen, die können nicht mehr in ein Konzert gehen. Immer ist irgendwas mit dem Wohnprojekt zu tun. Und dann müssen sie auch noch die alte Wohnung auflösen. Also der Umzug steht ja auch noch bevor.
Es schockt mich ehrlich gesagt auch, was wir eigentlich alles für Zeug mit uns rumtragen. Und ich würde das gerne auch reduzieren. Ich merke, dass mir ist das eigentlich zu viel.
Ja, dann fang mal an.
Ja, mache ich ja. Du denkst immer, ich fange nicht an. Ich würde ja sagen, du musst mal anfangen, ich.
Also das doppelte Geschirr von irgendwelchen Omas, die wir nicht benutzen.
Ach, und ganz Töpfe. Wenig.
Das Beste war der Reiswärmer. Ein Reiswärmer. So ein
Reiskocher.
Reiskocher. Das Ding ist einen halben Quadratmeter groß.
Den habe ich geschenkt gekriegt vor 2 Wochen.
Wir haben 15 Jahre Reis im Topf gekocht. Nur jetzt brauchen wir auf einmal einen Reiskocher.
Das ist den Reis im Kopf.
Das ist für mich die Realsatire, das Teil.
Du hast doch keine Ahnung, ey.
Ja, wenn das nicht so traurig wäre, wäre es wirklich einfach nur zum Lachen. Aber man merkt schon, die fangen sich an, auch gegenseitig ganz schön zu behaken, ne?
Ja, wobei sie da jetzt, das ist auch ein bisschen normal, weil man ist erschöpft, man kann nicht mehr. Der Umzug steht bevor, die Wohnung muss ausgeräumt werden, gleichzeitig die Baustelle. Welche Dinge nimmt man überhaupt mit? Für wen ist was wichtig? Das sind so Sachen, die so vor dem Umzug diskutiert werden müssen. Und natürlich auch die Kinder müssen sich von Dingen verabschieden, weil die Wohnung, in die sie ziehen werden, ist eben nur 80 Quadratmeter groß zu viert. Irgendwann ist es aber dann auch geschafft und dann steht sozusagen der große Tag an. Ende Mai 2016 ziehen Schilda und ihre Familie um. Endlich. Eine Woche, nachdem sie in der neuen Wohnung waren, habe ich die Familie im Uferwerk besucht.
Wie war die Woche? Ja, es war schön, hier anzukommen und dass es jetzt geschafft ist.
Man muss sich vorstellen, es wurde 2 Jahre lang gebaut, geplant und gebaut. Und es ist natürlich auch viel teurer geworden als gedacht. Das Zusammenleben im Wohnprojekt kostet also die Familien monatlich fast 1.400 Euro. Der Kredit an die KfW wird erst getilgt sein, wenn die beiden schon 70 sind, über 70 sind. Ihre Rente wird dann auch kaum reichen. Aber darüber machen Sie sich im Moment keine Gedanken. Erstmal ankommen.
Ja, ich bin völlig alle gerade. Also die letzte Woche war total hart. Aber es ist gut, dass wir hier sind. Und es ist einfach auch schön, die Leute hier zu treffen. Und es. Ja. So langsam komme ich an, ja.
Schwierig auf jeden Fall, weil ich finde kaum Sachen wieder, weil eben noch alles in den Kartons ist. Ich bin ohne Schulsachen in die Schule gegangen und zum Klavier ohne Klaviersachen. Und das ist schon schwierig, weil ich eben also auf so bestimmte Sachen eben schon angewiesen bin. Und wenn ich die dann nicht finde, erstaunlicherweise fahre ich gerne mit dem Zug. Das ist irgendwie das, was ich am Tag am besten finde, das Zugfahren.
Und der andere Sohn, wie geht's dem?
Dario, der 15-Jährige, erfreut sich. dass er in einem der Kühlschränke der Gemeinschaftsküche auch Wurst findet. Muss also nicht nur vegetarisch essen. Ansonsten bleibt er wie immer ganz sachlich.
Ich habe es jetzt so akzeptiert, aber es ist nicht meine Idee und ich stehe auch nicht so dahinter.
Also nach wie vor beste Voraussetzungen.
Das war vor 5 Jahren. Ich habe Zilda vor wenigen Wochen nochmal besucht. Kurz gesagt, in der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel passiert im Wohnprojekt Uferwerk. Es ist ein Schmuckstück geworden. Die Gebäude sind hübsch saniert. Bäume wurden gepflanzt, Gärten neu angelegt. Und es ist ein Kinderparadies. Es ist ein bisschen wie, ja, wie sagt man, Bullabü. Also es ist ein bisschen Bullabü geworden. Aber auch bei Zilda und ihrer Familie hat sich viel getan. Zilda und Uwe sind getrennt. Uwe wohnt jetzt in einer WG im Uferwerk. Ich habe den Zilda gefragt, ob die Trennung mit dem jahrelangen Aufwand für dieses Projekt zu tun hat.
Es gibt Leute, die sagen, dass ich glaube das nicht. Ich glaube, wir hätten uns wahrscheinlich auch so irgendwann getrennt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ambivalent, aber auf einer Ebene bleiben wir Familie und jetzt der Vater meiner Kinder und wir lieben unsere Kinder und wir haben das zusammen gemacht und das war gut, dass wir das gemacht haben und insofern finde ich es natürlich gut, dass wir da wohnen und der Vater nicht weit weg ist, dass er seine Kinder sehen kann, wann er will und mich sehen können die Kinder sehen.
Uff, das ist ja doch ein ziemlicher Hammer. Also auch finde ich gerade wirklich, wenn man so lange wie du dabei bist und diese Sprünge so mitbekommen hast, mal ganz naiv gefragt, siehst du das auch so wie Gilda? Also hätte es diese Trennung vielleicht auch so gegeben?
Ja, ich glaube, da hat Gilda ein ganz gutes Gefühl dazu. Das hätte auch so passieren können. Das hat, glaube ich, nicht nur mit dieser Erschöpfungsphase in dem Wohnprojekt zu tun.
Jetzt hast du uns ja miterleben lassen, wie wirklich eine ganze Menge passiert ist. Wir haben gehört, wie am Anfang der Traum Gildas stand, wie diese Familie dann über Arbeit und Zweifel hinweg wirklich alles getan hat, um diesen Traum zu verwirklichen. Der Umzug am Schluss, dann diese ja doch sehr, sehr traurige Trennung. Erstmal traurig für uns, die wir ja auch so wenig wissen über dieses Paar. Was mich jetzt aber noch interessiert, hat sich denn eigentlich der anfängliche Traum Gildas, also dieser Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen eingelöst? Ist sie überzeugt, das Richtige getan zu haben?
Zu großen Teilen ja. Sheila sieht vieles positiv im Uferwerk. Aber sie sagt auch, dass sie sich gewünscht hätte, dass es mehr Vielfalt im Wohnprojekt gibt. Hier wohnen zu viele Kleinfamilien und zu wenige Wohngemeinschaften. Und manchmal ist es im Uferwerk wie im Dorf.
Jeder hat seine Terrasse und sitzt in seinem Vorgarten. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Und die anderen, die sagen, hier, ich möchte meine eigene Terrasse haben, da möchte ich sitzen und ich möchte auch meinen Balkon und da möchte ich auch alleine sein.
Also das Spießbürgertum lauert auch im Uferwerk.
Ja, es sind da keine anderen Menschen. Es sind die Menschen wie du und ich, also die es überall gibt. Aber Gilda sagt auch, dass sie es genießen kann, im Uferwerk zu leben.
Ich denke, es hat sich gelohnt, weil ich eben in Gemeinschaft lebe, doch ein Stück weit und nicht so einsam in meiner eigenen Wohnung sitze, weil ich an einem wunderschönen Ort lebe.
Vielen Dank, Charlie Kowalczyk, für diese eindrucksvolle und sehr ambivalente Geschichte, die ja doch aber sowas hat wie ein kleines Happy End, wenigstens für Gilda.
Ja, hat es.
Schön, dass du da warst, Charlie.
Gerne.
Und wenn Sie noch mehr Lust auf Geschichten haben, dann hören Sie unbedingt, was unseren Plus-1-Lieblingsgast in dieser Woche bewegt. Die Schriftstellerin und Radiolegende Marion Brasch spricht über ihre zerrissene Familie und ihre viel zu früh verstorbenen Brüder.
Naja, ich habe meine Brüder, wie es eigentlich auch so naturgegeben ist, sehr geliebt und immer bewundert und immer zu ihnen aufgeschaut. Und ich wollte eigentlich immer auch so ein Leben führen wie sie. Sie haben dieses Bohème-Leben der ostdeutschen Künstler geführt und so. Und ich fand das toll. Und ich war aber im Gegensatz zu ihnen ja immer brav und hatte jetzt auch nicht so diesen Drang zur Rebellion.
Marion Brasch spricht aber auch über das Hadern mit dem Alter und über die Kunst, zufrieden zu sein mit sich, mit dem Leben und mit dem, wie es eben so ist. Hören Sie unbedingt rein. Ich bin Gesa Ufer und nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Utz Dräger. Machen Sie es gut.